Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Mit Josephine Schulz. Schönen guten Abend. Die Corona-Pandemie ist heute wieder ein zentrales Thema bei uns. Es sieht ganz danach aus, als hätten die, die in den vergangenen Wochen vor einer dritten Welle der Pandemie gewarnt haben, Recht behalten. Eine Weile sind die Zahlen gesunken, dann stagniert und heute gab es laut RKI wieder mehr Neuinfektionen als am vergangenen Donnerstag. Mit der Bekämpfung der Pandemie beschäftigt sich seit dem Nachmittag ein EU-Sondergipfel. Darüber berichten wir gleich, genauso wie über die Corona-Maßnahmen in Deutschland. Weitere Themen gleich sind die Vollversammlung der Bischofskonferenz, die am Nachmittag zu Ende gegangen ist. Und es gab Durchsuchungen beim CSU-Politiker Georg Nüßlein wegen eines Anfangsverdachts auf Bestechlichkeit. Im Hintergrund gleich nach dieser Sendung geht es um Plattformarbeit und die Frage, ob Crowdworking neue Regeln braucht. Wie kann die Produktion von Impfstoff angekurbelt werden? Wie lässt sich dafür sorgen, dass in allen EU-Ländern die Menschen wirklich umfassend getestet werden? Und wie verhindert man die Ausbreitung der Mutationen, ohne dabei die Freizügigkeit in Europa zum Erliegen zu bringen? Das sind alles Fragen, mit denen sich die EU-Staats- und Regierungschefs heute beschäftigen auf ihrem Sondergipfel, der, man muss es fast nicht mehr dazu sagen, digital stattfindet. Bettina Klein verfolgt das in Brüssel. Frau Klein, was sind die wichtigsten Aspekte, bei denen die EU-Chefs eine gemeinsame Linie finden wollen?
Ja, es ist, Frau Schulz, wie Sie sagten, eine dieser regulären Videoschalten, die ja seit dem Ausbruch der Pandemie im vergangenen Jahr inzwischen die normalen Gipfel regelmäßig ergänzen. Und ich würde sagen, es ist dieses Mal wirklich eine dringliche Bestandsaufnahme dessen, was zu tun ist. Die Produktion von Impfstoffen soll erhöht werden und man will insgesamt eine strategischere Herangehensweise. So ist inzwischen aus der Sitzung zu hören. Die epidemiologische Situation sei weiterhin sehr ernst und die neuen Varianten stellen zusätzliche Herausforderungen dar. So steht es in einem Entwurf des Abschlussdokuments und weiter. Wir müssen die strengen Beschränkungen einhalten und gleichzeitig die Anstrengungen verstärken, um schneller Impfstoffe bereitzustellen. Das ist die Ausgangslage. Und im Grundsatz ist eben nach wie vor das Problem, dass Gesundheitspolitik nationale Angelegenheit ist, man aber jetzt in dieser Situation in vielen Fragen einen gesamteuropäischen Ansatz eben dringend braucht.
Österreichs Kanzler Kurz, der hat ja heute schon gesagt, dass er für einen EU-Impfpass, für ein EU-Impfzertifikat ist. Wie ist da der Stand der Diskussion?
Also da soll wirklich darauf gedrungen werden, die Vorbereitungen zumindest voranzutreiben. Noch ist es ja zu früh, so etwas einzuführen und damit auch bestimmte Bedingungen zu verbinden, denn es ist eben noch nicht genug Impfstoff für alle da. Anders als bei anderen Krankheiten, wie etwa bei Gelbfieber, kann sich eben noch nicht jeder impfen lassen. Und es ist auch noch nicht völlig erwiesen, wie das mit der Weitergabe der Infektion aussieht. Es gibt also eine Reihe von offenen Fragen, aber die Prämisse ist hier, wir müssen die ganzen technischen und organisatorischen Vorbereitungsarbeiten jetzt vorantreiben, damit wir eben so einen Impfpass sofort einführen können, sobald die Voraussetzungen erfüllt sind. Das erfordert viel Abstimmung unter den 27 Staaten. Es gibt da auch unterschiedliche Interessen. Einige dringen stärker darauf als andere, weil ihre Wirtschaft komplett vom Tourismus abhängt. Aber nach dem, was man jetzt aus der Videoschalte vom heute Nachmittag hören kann, gibt es doch eine gewisse Annäherung und ein Einverständnis, das eben wirklich zu harmonisieren, jetzt auch vorausschauend auf die nächsten Monate.
Ein riesiges Thema war ja zuletzt auch die Lieferung der Impfstoffe, nachdem AstraZeneca da einfach seine Lieferzusage gekürzt hatte. Gibt es da jetzt Pläne, wie man zukünftig Abhilfe schaffen will?
Ja, also das soll wirklich jetzt ein Schwerpunkt werden, die Frage, wie kann man die Produktion ankurbeln? Es muss eben viele Fragen an die Kommission in der Runde gegeben haben wegen der Verzögerungen und auch die Frage, wie man eben die Produktion genau erhöhen kann. Die Kommission, die Staaten, die Industrie sollen enger zusammenarbeiten, um die Kapazitäten eben zu erweitern, auch die Verfügbarkeit von Rohstoffen zu beschleunigen. Die neueste Statistik lautet, etwas über 50 Millionen Dosen wurden in der EU ausgeliefert, knapp unter 30 Millionen wurden verabreicht, davon knapp ein Drittel als Zweitimpfung. Also etwa 18 Millionen Menschen haben mindestens eine Impfung bekommen von etwa 450 Millionen. Man kann also sehen, wie groß der Bedarf hier noch ist. Die Kommission hat eine Landkarte präsentiert mit allen Produktions- und Abfüllstandorten in Europa, um einen Überblick zu geben, wer wo mit wem zusammenarbeiten kann, wo man die Produktion erhöhen kann, möglicherweise eben auch, indem man öffentliche Gelder dabei zur Hand nimmt. Also das ist wirklich ein Schwerpunkt und bei all dem muss man die Verfahren eben auch an die neuen Erkenntnisse und die neuen Varianten anpassen und das ist ein weiterer ganz wichtiger Faktor.
Bettina Klein war das mit den Informationen zum EU-Gipfel, der am Nachmittag begonnen hat. Vielen Dank dafür nach Brüssel. Und die Impfstoffproduktion war heute auch Thema im Europäischen Parlament. Da haben Vertreter der Pharmafirmen vorgesprochen. Und die sollten sagen, was nötig ist, damit es zukünftig nicht mehr zu Produktionsengpässen kommt. Paul Vorreiter hat sich das angehört.
Kooperativ, respektvoll und beinahe demütig haben die Geschäftsführer der Pharmahersteller den Europaabgeordneten der beiden anwesenden Ausschüsse Rede und Antwort gestanden. Nichts war dem AstraZeneca-Chef Pascal Soriot anzumerken von dem heftigen Streit zwischen seinem Unternehmen und der EU-Kommission um die Erfüllung der Lieferzusagen. Stattdessen das Versprechen, den Lieferverzug aufarbeiten zu wollen. AstraZeneca hatte eingeräumt, seine für das erste Quartal zugesprochene Liefermenge von 80 Millionen Dosen nicht liefern zu können.
Like you, of course, I'm disappointed that lower than expected output in our dedicated.
So wie Sie bin auch ich enttäuscht, dass unsere europäischen Lieferungen geringer ausfallen als angenommen. Aber ich kann Ihnen versichern, dass wir alles tun, um die Produktion zu erhöhen, um 40 Millionen Dosen im ersten Quartal zu liefern und damit ermöglichen zu können, dass mehr als 10% der EU-Bevölkerung geimpft werden.
About 10% of the EU population.
Doch was ist genau die Ursache für die Lieferverzögerungen? Auch darauf hatte Pascal Soriot versucht, eine Antwort zu geben. Der Grund, warum die Lieferungen geringer ausfallen als gedacht, ist sehr einfach. Es ist die Produktion von unserem Impfstoff. Es ist ein sehr komplexer Vorgang. Er enthält tausende von Elementen. Er erfordert auch eine Lernphase. Einige Produktionsstätten haben die Kapazitäten rasch erhöht, andere sind langsamer, das ist der Grund. Aber ich kann Ihnen sagen, dass die übergroße Mehrheit der europäischen Produktionsstätten, inklusive der in den Niederlanden, für die europäischen Lieferungen bestimmt ist. Für neue Verwirrung sorgte diese Woche die Nachricht, dass der Hersteller auch im zweiten Quartal dieses Jahres seine zugesicherten Liefermengen nicht beisteuern würde. Pascal Soriot gab sich jedoch optimistisch, dass in diesem Quartal viele Probleme gelöst werden könnten. Unsere Lieferungen sind regional organisiert, aber wir haben auch ein global funktionierendes Netzwerk. Deswegen schauen wir nach Möglichkeiten, wie andere Produktionsstätten helfen können, die Lieferungen für die EU bereitzustellen, sodass wir im Quartal 2 die Produktionsmenge aufholen können, die wir ursprünglich liefern wollten.
So that by Q2 we actually catch up to the volume that we had projected originally to produce.
Auch Moderna-Chef Stéphane Bancel wurde gefragt, wie sein Unternehmen die Produktion des Impfstoffes beschleunigen könne. Das Unternehmen produziert ebenso wie BioNTech/Pfizer einen auf die mRNA-Technologie gestützten Impfstoff. Er verwies unter anderem auf die neuartige Form des Impfstoffes und dass Lieferketten darin noch nicht erprobt seien. Im Verlauf des Abends wollen die Abgeordneten noch EU-Binnenmarktkommissar Thierry Breton befragen. Im Anschluss will der Ausschussvorsitzende Pascal Canfin vor der Presse eine Bilanz ziehen.
Paul Vorreiter aus Brüssel. Die Themen, mit denen sich die EU-Staats- und Regierungschefs heute befassen, sind auch hier in Deutschland Dauerbrenner, vor allem um die Schnell- und die Selbsttests. Gab es in den letzten Tagen ja große Aufregung. Nachdem erst Gesundheitsminister Spahn versprochen hatte, Schnelltests würden ab März allen kostenlos zur Verfügung stehen, dann von Angela Merkel zurückgepfiffen wurde, nun wiederum schon erste Selbsttests für zu Hause zugelassen sind, die man vielleicht schon in den nächsten Tagen im Supermarkt kaufen kann. Gudula Geuter fasst für uns die heutigen Debatten rund um die Corona-Maßnahmen zusammen.
Wenn am 3. März Bund und Länder über mögliche Öffnungen beraten, dann dürften sie wohl Abschied nehmen von bundesweit einheitlichen Maßnahmen in der Allgemeinheit, wie sie derzeit gelten. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn spricht sich auf Zeit Online für flexiblere lokale Maßnahmen aus. Nicht nur mit lokalen Öffnungen, sondern gegebenenfalls auch mit Verschärfungen. Offenbar soll dabei der 7-Tage-Inzidenzwert von 35 nicht mehr die alleinige Rolle spielen. Auch zusätzliche Variablen sollten betrachtet werden, so der CDU-Politiker. Sein Parteifreund, Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier, sieht es ebenso.
Natürlich ist für die Frage des pandemischen Geschehens von allergrößter Bedeutung, wie sind die Inzidenzwerte. Es ist aber auch von Bedeutung, wie sieht die Situation in den Kliniken aus. In den letzten Wochen haben wir eine Entspannung erlebt. Das heißt, es geht in die richtige Richtung.
Deshalb und weil sich auch die Situation in den Alten- und Pflegeheimen verbessert habe, stellte er bei weiterhin guter Entwicklung vorsichtige Erleichterungen in Aussicht, wenn das denn in der kommenden Woche so entschieden werde. Wir müssen raus aus dem Lockdown, fordert sehr viel weitergehend Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Rainer Haseloff gegenüber Reuters. Dabei spielen für mögliche Öffnungen Tests eine große Rolle. Bundeskanzlerin Angela Merkel sagte der FAZ, eine intelligente Öffnungsstrategie ist mit umfassenden Schnelltests gleichsam als Freitesten untrennbar verbunden. Diese Verbindung sei der Grund, warum nicht schon wie ursprünglich angekündigt ab 1. März die schnellen Tests kostenlos etwa auch in Apotheken zur Verfügung stehen, rechtfertigte sich Bundesgesundheitsminister Jens Spahn im Deutschlandfunk. Die Bundesregierung habe ein in sich rundes Konzept gehabt.
In dem Moment, wo Sie aber sagen, Sie knüpfen bestimmte Öffnungsschritte, bestimmte Besuche etwa von Veranstaltungen oder von Geschäften auch an Testergebnisse, ist natürlich der Testbedarf deutlich höher, der finanzielle wie auch die Zahl der Tests, die notwendig sind. Und diese Debatte ist hinzugetreten in den letzten Tagen.
Neben den Schnelltests, die von geschultem Personal durchgeführt werden müssen, rücken nach ersten Zulassungen auch die einfacher durchzuführenden Selbsttests in greifbare Nähe. Gerd Landsberg, der Hauptgeschäftsführer des Städte- und Gemeindebundes, baut, wie er im ZDF betont, auf beide.
Also sowohl Eigen- wie Schnelltests sind ein ganz wichtiger Baustein. Es zeigt sich ja, wir kommen nicht auf die 35. Das hat man mir mal geglaubt, das schaffen wir nicht. Wir können aber auch nicht dauerhaft das Land schließen, deswegen ist das wichtig.
Die FDP fordert deshalb im Bundestag eine schnellere Zulassung der Selbsttests aufgrund bloßer Zusicherung der Unternehmen, wie in Österreich. Der Abgeordnete Andrew Ullmann knüpft daran große Hoffnungen.
Mit einem Nachweis eines negativen Testergebnisses per Digital-App können wir Grundrechte zurückgeben und unserem Land wieder eine Perspektive geben.
Erst recht soll das nach Ansicht von FDP-Generalsekretär Volker Wissing für Geimpfte gelten, sollten sie nicht mehr ansteckend sein. Er kritisiert deshalb die Kanzlerin scharf, denn Angela Merkel hatte in dem Interview gebremst. Solange die Zahl der Geimpften so viel kleiner sei als die Zahl der Wartenden, solle der Staat die beiden Gruppen nicht unterschiedlich behandeln. Und weiter, wenn wir genügend Menschen ein Impfangebot gemacht haben und sich einige partout nicht impfen lassen wollen, wird man überlegen müssen, ob es in bestimmten Bereichen Öffnungen und Zugänge nur für Geimpfte geben soll. Etwas offener zeigt sich im Deutschlandfunk der SPD-Rechtspolitiker Johannes Fechner.
Allerdings sage ich auch ganz klar, Dinge der Daseinsvorsorge, also zum Dialysezentrum oder zu lebenswichtigen Dingen einkaufen, das muss auch nicht geimpften Menschen nach wie vor möglich sein.
Sollten private Unternehmen das anders sehen, müsse der Gesetzgeber tätig werden.
Aus Berlin, Gudula Geuter. Die deutschen Bischöfe sind in den vergangenen Tagen digital in Klausur gegangen bei ihrer Frühjahrsvollversammlung. Und es gab durchaus einiges zu bereden. Die katholische Kirche erlebt ja zurzeit eine Austrittswelle. Wie man hört, sind zum Beispiel in Köln die Termine für einen Austritt schon auf Monate im Vorhinein ausgebucht. Und das hängt natürlich alles zusammen mit der Wut vieler Menschen über die Art der Aufarbeitung oder eben Nichtaufarbeitung von sexuellem Missbrauch. Über die Ergebnisse der Versammlung berichtet Mechthild Baus.
Ein Server der Kölner Stadtverwaltung brach kürzlich unter dem Ansturm der Austrittswilligen zusammen. Doch schon 2019, nach Veröffentlichung einer großen Studie zum sexuellen Missbrauch, verließen so viele Katholiken wie noch nie ihre Kirche, mehr als 270.000. Einen ganzen Studientag widmete die Bischofskonferenz deshalb den Kirchenaustritten. Deren Vorsitzender, der Limburger Bischof Georg Betzing, sagte dazu:
All diese Wirkungen in der Öffentlichkeit, innerkirchlich und außerkirchlich, nehmen wir sehr ernst. Jeder Kirchenaustritt tut weh und wir nehmen ihn wahr als eine Reaktion auf ein skandalöses Bild der Kirche, das wir derzeit abgeben.
Zuvor hatte Betzing die schleppende Missbrauchsaufklärung im Erzbistum Köln mehrfach als Desaster bezeichnet. Dennoch sei es kurzsichtig, den Blick nur auf den Kölner Kardinal Rainer Maria Wölki zu richten.
Wir alle Bischöfe der 27 deutschen Bistümer tragen Verantwortung für die Lage und müssen in unserer Arbeit beitragen zu einer Lösung, die in der Öffentlichkeit ansehnlich sein kann.
Betzing verwies auf die Vereinbarung der Deutschen Bischofskonferenz mit dem unabhängigen Missbrauchsbeauftragten der Bundesregierung, in der sich beide Seiten auf gemeinsame Standards zur Aufklärung verpflichtet haben. Allerdings hätten sich noch nicht alle Bistümer dieser Erklärung angeschlossen. Ein Ergebnis der Vereinbarung?
Die Bischofskonferenz hat seit dem 1. Januar eingerichtet einen betroffenen Beirat, in dem 12 Mitglieder arbeiten und unsere Aufarbeitung und unsere Zukunftsperspektiven, aber auch die Wahrnehmung Betroffener innerhalb der Kirche in der Gegenwart begleiten, kritisch begleiten.
Auch in den einzelnen Bistümern sollen Betroffenenbeiräte eingerichtet werden. Außerdem seien für jedes Bistum Aufarbeitungskommissionen geplant, so Betzing.
Hierin verpflichten sich alle Bistümer zu einer regelkonformen, transparenten und unabhängigen Aufarbeitung in sogenannten Aufarbeitungskommissionen, die ihre Arbeit transparent machen und die besetzt sind, mehrheitlich durch Personen außerhalb der Kirche, die also unabhängig sind von uns, zum Teil sogar auf Vorschlag der Landesregierungen der jeweiligen Bundesländer.
Zudem überlegten die Bischöfe, die kirchliche Strafprozessordnung zu ändern, eigene Strafgerichte einzurichten und die Verwaltungsgerichtsbarkeit in der Kirche zu reformieren. Diese Maßnahmen müssten noch mit Rom abgestimmt werden. Insgesamt, so das Fazit des Vorsitzenden der Deutschen Bischofskonferenz:
Das Feld der Aufarbeitung und Aufklärung ist eben lange noch nicht abgeschlossen. Es wird uns viel große Energie kosten und Zeit in Anspruch nehmen, uns ihm zu widmen.
Der Beitrag von Mechthild Baus über den Abschluss der Bischofskonferenz. Georg Nüßlein ist Fraktionsvize der CSU im Bundestag und war jetzt auch in der Pandemie ziemlich präsent in der Öffentlichkeit, weil er sich mit Gesundheitsthemen befasst. Nun hat der Bundestag die Immunität von Nüßlein aufgehoben. Ermittler haben dann seine Büros durchsucht. Und dabei geht es der Münchner Generalstaatsanwaltschaft zufolge um den Anfangsverdacht der Bestechlichkeit. Katharina Hamberger mit den Einzelheiten.
Die Aufhebung der Immunität des CSU-Abgeordneten Georg Nüßlein dauerte nur etwas mehr als eine Minute.
Dann ist die Beschlussempfehlung einstimmig angenommen,
verkündete danach Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble. Eigentlich muss der Bundestag bei Ermittlungen gegen Abgeordnete nicht extra zustimmen. Dafür gibt es eine Art Vorratsbeschluss. Weil es sich in dem Fall aber um die Genehmigung zum Vollzug gerichtlicher Durchsuchungs- und Beschlagnahmungsbeschlüsse handelt, musste sowohl der Immunitätsausschuss eine Beschlussempfehlung erarbeiten, als auch der Bundestag darüber abstimmen, damit die Staatsanwaltschaft tätig werden konnte. Kurz nach dem Beschluss des Parlaments wurden unter anderem das Bundestags- und das Wahlkreisbüro von Nüßlein durchsucht. Es werde ein Ermittlungsverfahren unter anderem wegen des Anfangsverdachts der Bestechlichkeit und der Bestechung von Mandatsträgern gegen zwei Beschuldigte im Zusammenhang mit dem Ankauf von Corona-Atemschutzmasken geführt, bestätigte ein Sprecher der Generalstaatsanwaltschaft München dem Deutschlandfunk Hauptstadtstudio. Insgesamt würden 13 Objekte in Deutschland und Liechtenstein durchsucht und Beweismittel sichergestellt. Nach Informationen mehrerer Medien besteht der Verdacht, dass Nüßlein, der als stellvertretender Unionsfraktionsvorsitzender für die Bereiche Gesundheit und Umwelt zuständig ist, sich im vergangenen Jahr sowohl beim Bundesgesundheitsministerium als auch beim Bayerischen Gesundheitsministerium für einen Lieferanten von Atemschutzmasken eingesetzt haben soll. Für den anschließend erfolgreichen Auftrag soll über einen Zwischenhändler eine Provision von rund 650.000 Euro, deklariert als Beraterhonorar, an eine Firma, deren Geschäftsführer Nüßlein ist, geflossen sein. Dieser Betrag soll allerdings nicht bei der Umsatzsteuervoranmeldung angegeben worden sein. Nüßlein selbst war für den Deutschlandfunk nicht erreichbar. Dem Bayerischen Rundfunk sagte er, die Vorwürfe seien haltlos. Das Bundesgesundheitsministerium teilte der Bild-Zeitung auf Anfrage mit, vor allem in der Anfangsphase der Pandemie hätten zahlreiche Abgeordnete dem Gesundheitsministerium Hinweise auf Angebote zum Kauf von persönlicher Schutzausrüstung und anderen Versorgungs- und Verbrauchsgütern gegeben bzw. weitergeleitet. Sofern solche Angebote im Leitungsbereich des Ministeriums angekommen seien, seien sie zur Bearbeitung an den Beschaffungsstab bzw. den Betriebsführer des Bundes verwiesen und nach den allgemeinen Verfahrensvorgaben bearbeitet worden. Dies gelte auch in Bezug auf sämtliche von Nüßlein weitergeleiteten Angebote, so das Ministerium von Jens Spahn. Die CSU-Landesgruppe im Bundestag lässt über einen Sprecher mitteilen, die Aufhebung der Immunität sei der übliche Vorgang, um auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ermittlungen zu ermöglichen. Vom Inhalt der Ermittlungen habe man keine Kenntnis, im Übrigen gelte in solchen Fällen die Unschuldsvermutung. Teile der Opposition nutzten den Fall, um noch einmal auf ein Lobbyregister zu drängen. Der erste parlamentarische Geschäftsführer der FDP, Marco Buschmann, sagte uns im Hauptstadtstudio, der Fall sei eine Angelegenheit für die Justiz.
Bis die ihre Arbeit nicht abgeschlossen hat, gilt für Herrn Nüßlein natürlich die Unschuldsvermutung. Politisch wirft die Sache allerdings ein schlechtes Licht auf das Parlament. Wir sollten deshalb unsere Anstrengungen für Transparenz erhöhen, etwa durch ein Lobbyregister. Das unterstreicht den Grundsatz, dass Politik niemals käuflich sein darf.
So Buschmann. Auch der parlamentarische Geschäftsführer der Linkspartei, Jan Korte, verweist auf die Unschuldsvermutung. Allerdings müsste der Vorfall Anlass dafür sein, im Bundestag die Fragen von Transparenz, Lobbyarbeit und Nebentätigkeiten aufzurufen. Die Linke fordert ein Verbot der Tätigkeit als bezahlter Interessensvertreter für Abgeordnete.
Eins ist schon auffällig, dass insbesondere bei allen Fällen stets die CDU-CSU hier auffällig wird. Und deswegen gilt hier die klare politische Forderung, dass die CDU-CSU endlich von der Bremse gehen muss bei der Frage von Lobbyregister, bei klaren, transparenten Regelungen. Politik darf nicht käuflich sein, sie darf auch nicht den Anschein machen, käuflich zu sein. Hier ist der Bundestag jetzt in dieser Legislaturperiode gefragt.
So Korte. Die Große Koalition hat sich bereits im vergangenen Jahr auf die Einführung eines Lobbyregisters geeinigt. Schon im Oktober hätte dieses in zweiter und dritter Lesung verabschiedet werden sollen. Union und SPD sind sich allerdings bis heute im parlamentarischen Verfahren nicht einig geworden.
Katharina Hamberger. Eines ist in der Corona-Pandemie vielen nochmal sehr klar geworden. Pflegekräfte machen einen unglaublich wichtigen Job und sie bekommen dafür häufig zu wenig Anerkennung und vor allem zu wenig Geld. Seit Jahren wird in der Altenpflege dafür gekämpft, einen Flächentarifvertrag abzuschließen, also einen Tarifvertrag, der dann wirklich für alle gilt. Das ist jetzt allerdings erstmal an der Caritas gescheitert. Warum, erklärt Caroline Born.
Der geplante bundesweite Tarifvertrag in der Pflege steht vor dem Aus. Die zuständige Kommission aus Arbeitgebern und Arbeitnehmern der Caritas hat das Vorhaben abgelehnt, einen flächendeckenden Tarifvertrag einzuführen. Offenbar habe die Kommission mehrheitlich befunden, dass sich der vorgelegte Tarifvertrag nachteilig auf den Caritas-eigenen Tarif und auf die Einrichtungen und Dienste der Caritas sowie deren Beschäftigte ausgewirkt hätte, so die Vermutung von Caritas-Präsident Peter Neher. Enttäuschung vom Arbeitsminister. Der Kampf für bessere Löhne habe einen schweren Rückschlag erlitten, so Hubertus Heil.
Heute ist ein schlechter Tag für die Pflege in Deutschland. Und das ist eine bittere Nachricht für die Pflegerinnen und Pfleger.
Der Flächentarifvertrag hätte deutliche Lohnerhöhungen in mehreren Schritten vorgesehen. Unter anderem eine Erhöhung des Mindestlohns um 25% für die rund 1,2 Millionen Beschäftigten in der Altenpflege. Darauf hatten sich der Arbeitgeberverband BFAP und die Gewerkschaft Verdi geeinigt. Ziel beider Seiten wäre es gewesen, den Vertrag für allgemeinverbindlich erklären zu lassen, sodass er für die gesamte Branche gilt. Mit dem Nein der Caritas kann kein entsprechender Antrag beim Bundesarbeitsministerium gestellt werden. Denn laut Gesetz müssen Caritas und auch Diakonie, wo viele Pflegekräfte beschäftigt sind, zu so einem Antrag ein Votum abgeben. Die Mitarbeiterseite der Caritas wirft der Arbeitgeberseite mangelnde Solidarität vor. Sie hätten das Ende von Dumpinglöhnen bei tausenden privaten Anbietern verhindert. Auch Verdi-Vorstandsmitglied Silvia Bühler kritisiert die Ablehnung durch die Caritas.
Faktisch profitieren von dieser Entscheidung vor allen Dingen die kommerziellen Arbeitgeber in der Altenpflege, die maßgeblich Verantwortung haben für den heutigen extremen Fachkräftemangel, weil sie nämlich schlechte Löhne zahlen und miese Arbeitsbedingungen bieten.
Gegen den Plan, diesen Vertrag flächendeckend anzuwenden, hatten sich Arbeitgeberverbände und die privaten Anbieter in der Pflege gewandt. Die Entscheidung drücke trotz hohen politischen Drucks ein klares Bekenntnis zur grundgesetzlich verankerten Tarifautonomie aus, sagt der Präsident des BPA-Arbeitgeberverbands Rainer Brüderle. Bei der Diakonie steht die Entscheidung erst am Freitag an. Arbeitsminister Hubertus Heil.
Morgen kann die Diakonie mit einem positiven Votum zumindest ein deutliches Signal setzen für einen neuen Anlauf für allgemeinverbindlichen Tarifverträge.
Doch Heil fügt hinzu, ein möglicher neuer Anlauf koste viel Zeit.
Für Aufsichtsräte gibt es schon seit einer Weile eine Frauenquote. Bei Vorständen war es bisher so, dass die eine Zielmarke angeben mussten. Und viele haben dann einfach gesagt, unsere Zielmarke ist null. Daraufhin hat die Koalition ein Gesetz auf den Weg gebracht, das vorsieht, dass bei börsennotierten Unternehmen mit mehr als drei Vorständen zukünftig mindestens eine Frau dabei sein muss. Heute hat der Bundestag darüber in erster Lesung beraten. Sabine Henkel.
8 Frauen, ein Mann. Sie bestreiten die Debatte zur Frauenquote. Und ja, der Mann ist dagegen. Thomas Erhorn, AfD-Fraktion, hält die Frauenquote für verfassungswidrig. Er meint auch, dass viele Frauen keine Führungspositionen haben, weil sie andere Prioritäten setzen oder setzen müssen.
Immer wieder nehmen sich Frauen auf dem Weg nach ganz oben leider auch selbst aus dem Rennen, weil sie der Familienplanung schließlich doch den Vorrang einräumen.
Eine Frau, die Familienplanung und Beruf vereinbaren kann, hat den Gesetzentwurf geschrieben. SPD-Familienministerin Franziska Giffey.
Der Frauenanteil in Vorständen von Unternehmen liegt heute gerade einmal bei etwas über 10%. Das ist weder zeitgemäß noch gerecht. Und im internationalen Vergleich ist es sogar beschämend gering.
Damit stößt Giffey weitgehend auf Konsens. Zu wenig Frauen in Vorständen, niemand widerspricht. Dass allerdings eine gesetzliche Quote das ändern soll, lehnt nicht nur die AfD ab, auch die FDP. Für sie spricht Nicole Bauer. Sie verlangt, dass Familie und Beruf für alle besser vereinbar sein soll, dass der Staat mehr Kinderbetreuung organisiert und dass Frauen in Führung eine befristete Auszeit nehmen dürfen.
Stay on board. Nimm dir die Zeit, die du brauchst. Nimm dir die Auszeit, aber komm zurück. Zurück ins Unternehmen.
Ins Unternehmen muss man aber erst mal reinkommen, ganz oben ins Unternehmen, in den Vorstand. Da fällt mehrfach in der Debatte das Stichwort Gleichberechtigung. Auch bei Nadine Schön, CDU.
Es geht darum, um die grundsätzliche Frage der Gleichberechtigung und vor allem auch um die beste Aufstellung für unser Land in Politik, in Verwaltung und auch in der Wirtschaft.
Mehr Frauen nach oben ist das Credo aller Rednerinnen. Dass in den Vorständen noch immer hauptsächlich Männer sitzen, ist für Silke Launert, CSU, hausgemacht.
Eine Gruppe von Männern sagt, unser Ziel ist es, immer weiterhin eine Gruppe von Männern zu bleiben, weil nur wir als Gruppe von Männern sind kompetent.
Stichwort kompetent. Doris Achelwilm von den Linken ist überzeugt, dass es viele kompetente Frauen für gemischte Vorstände gibt. Daher will sie eine deutlich höhere Quote als Ministerin Giffey.
Wir wollen echte Quoten und zwar gemäß dem Bevölkerungsanteil von Frauen in Höhe von mindestens 50%.
Da gehen die Grünen mit. Fast. Nicht 50, aber doch auch deutlich mehr, als es im Gesetzesvorschlag steht, sagt Ulle Schaus.
Eine Frau im Vorstand reicht nicht. Sie allein kann die verkrusteten Strukturen nicht aufbrechen. Diversität braucht die kritische Masse von mindestens einem Drittel Frauen. Und so haben wir das in unserem grünen Antrag gefordert.
Der grüne Antrag auf eine höhere Quote wird kaum Chancen haben. Mit Mühe hatten SPD und Union sich schließlich auf die kleine Quote geeinigt. Eine Frau bei mehr als 3 Mitgliedern. So steht es im Gesetzentwurf für die gleichberechtigte Teilhabe von Frauen in Führungspositionen.
Die Bundesanwaltschaft klagt einen Mann an, weil er Informationen über den Bundestag an Russland weitergegeben haben soll. Holger Schmidt berichtet.
Offiziell hatte der 55-jährige Mann aus Potsdam den Auftrag, elektrische Geräte in den Räumen des Bundestages auf ihre Sicherheit hin zu kontrollieren. Ein vorgeschriebenes Verfahren in öffentlichen Gebäuden, mit dem der Mann über eine Fremdfirma beauftragt war. Doch der Generalbundesanwalt hält es für erwiesen, dass der Mann dabei die Sicherheit des Bundestages massiv gefährdet hat. Denn Pläne der Gebäude, die er für seine Arbeit bekam, soll er an den russischen Militärgeheimdienst GRU verkauft haben. Die Ermittler gehen sogar davon aus, dass der Deutsche hauptamtlicher Spion für die Russen war. Die Tat soll sich allerdings bereits im Jahr 2017 zugetragen haben. Der Generalbundesanwalt hat den Mann jetzt vor dem Kammergericht Berlin angeklagt. Er ist auf freiem Fuß.
Holger Schmidt. Und wir wechseln ins Ausland. Der armenische Premierminister steht unter Druck, seit der Krieg um die Region Bergkarabach mit einem Friedensabkommen beendet wurde. Viele Bürger Armeniens haben ihm das sehr übel genommen. Sie fanden, er habe da armenische Gebiete preisgegeben. Jetzt fordern Opposition und Militär seinen Rücktritt. Markus Sambale.
Die Lage in Erivan ist unübersichtlich und angespannt. Ein großes Polizeiaufgebot ist im Einsatz. Reporter berichten von Tausenden, womöglich Zehntausenden Menschen, die in der armenischen Hauptstadt auf die Straßen gingen. Einerseits sind es Anhänger der Opposition, die, wie auch führende Militärs, den Rücktritt von Regierungschef Pashinyan fordern. Andererseits sind es dessen Unterstützer. Pashinyan selbst wies die Rücktrittsforderung zurück. Wir werden selbst entscheiden, also das Volk wird entscheiden, was zu tun ist. Schon vorher hatte Pashinyan der Armeeführung einen Putschversuch vorgeworfen. Er ordnete daraufhin die Entlassung des Generalstabschefs an. Der Regierungschef wandte sich auf dem Platz der Republik in Erivan an die Menschenmenge. Das ist ein Befehl von mir als Vertreter der Volksmacht. Niemand darf gegen diesen Befehl verstoßen. Pashinyan steht seit Monaten unter Druck, seit dem Ende der Kämpfe mit Aserbaidschan um die Region Bergkarabach. Die armenische Opposition macht Pashinyan für die militärische Niederlage verantwortlich und sie hält die von Pashinyan unterzeichnete Waffenstillstandserklärung für eine Demütigung, für Verrat. Armenien hat dadurch die Kontrolle über große Gebiete in und um Bergkarabach verloren. In den Gefechten starben tausende Menschen. Die russische Führung, die den Waffenstillstand vermittelt und in der Krisenregion Truppen stationiert hat, sieht die innenpolitische Eskalation in Armenien mit Sorge. Kreml-Sprecher Peskow erklärte: Wir sehen das als eine absolut innere Angelegenheit Armeniens an, unseres wichtigen Verbündeten im Kaukasus. Wir rufen natürlich alle dazu auf, Ruhe zu bewahren. Auch der armenische Präsident Sarkisian appellierte an seine Landsleute, sich zurückzuhalten. Doch ein Ausweg aus dem Machtkampf ist nicht zu erkennen. Die Opposition bleibt bei ihrer Rücktrittsforderung an Paschinjan. Trotz der scharfen Worte der Militärführung greift die Armee aber bislang nicht ein.
Markus Sambale über den Machtkampf in Armenien. Und damit gehen die Informationen am Abend zu Ende. Noch der Hinweis auf unsere Kommentare ab 19.05 Uhr, unter anderem zur Debatte über einen EU-Impfpass und zur Identitätspolitik. Ich bin Josephine Schulz. Tschüss und danke fürs Zuhören.